Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, gestern Abend im Tor zur Bibel ging es um die Bibel. Es ging darum, Zugänge zur Bibel kennenzulernen. Und da gibt es einige. Zum Beispiel den Autoren persönlich kennenzulernen, also Gott. Auf die Worte der Bibel zu hören oder sie auswendig zu lernen. Forschendes Suchen oder in wirklicher Ruhe über einzelne Texte nachzudenken. Wir haben auch gelernt, dass es gut ist, die Bibel durch Jesus hindurch zu lesen und zu verstehen. Ich hatte gesagt, dass die Bibel auf Jesus Christus bezogen zu verstehen ist. Er ist das Thema der Bibel. Jesus Christus ist der Maßstab, von dem her alles zu beleuchten ist. Es lässt sich bei jedem Bibeltext die Frage stellen, in welchem Zusammenhang steht der Text mit dem Leben, Sterben und Auferstehen Jesu Christi. Und so wird manch unbedeutender Text plötzlich zu einer Anrede Gottes an mich. Das ist auch beim heutigen Predigttext so. Wir können ihn durch Jesus hindurch verstehen. Der inhaltliche Bogen und damit auch der Blick durch Jesus auf den Text beginnt bei unserer Schriftlesung, die wir eben gehört haben. Der Weinbauer ist Gott. Wir sind die Pächter des Weinbergs. Wie oft jagen wir die Boten des Weinbauern vom Hof? Wie oft lassen wir uns hinreißen, dem Weinbauern nicht zu geben, was ihm gehört und was ihm zusteht? Wie oft erkennen wir sogar nicht, dass der Sohn des Weinbauern höchst selbst hier steht und mich herausfordert? In dem Gleichnis kommt der Weinbauer, also Gott, selbst und schafft Ordnung. Er schafft Recht. Er tötet Pächter und sucht sich neue. Lässt Gott uns da hängen? Wir sind doch sein Volk. Und in diese Frage hinein kommt unser Predigttext, wie gerufen sozusagen. Er steht im Römerbrief Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Paulus schreibt: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Kurz zum Anschluss an das Gleichnis. Die Frage war, ob Gott uns hängen lässt. Und Paulus benutzt das Wort von der Rechtfertigung, von der Gerechtwerdung. Jesus erzählt das Gleichnis ja nicht, um uns die Strafe anzudrohen, um der Strafe willen, sondern um zu vermeiden, dass es auch in meinem Leben, in deinem Leben so weit kommt. Er möchte vermeiden, dass sein Vater, Gott, der Weinbauer im Gleichnis, selbst kommen muss, uns zu töten und sein Land einem anderen Volk zu geben. Irgendetwas muss also zwischen dem Gleichnis und der Erkenntnis von Paulus geschehen sein. Was könnte das sein? Da hat man alle Aufmerksamkeit. Irgendetwas muss also zwischen dem Gleichnis und der Erkenntnis von Paulus geschehen sein. Was könnte das sein? Das Bindeglied ist Jesu Tod und seine Auferstehung. Denn der Sohn des Weinbauern in dem Gleichnis erträgt unsere Schuld. Unsere Schuld ist im Gleichnis dargestellt durch die Tatsache, dass wir dem Weinbauern nicht geben, was ihm zusteht. Nicht den Anteil der Ernte, nicht den Respekt, nicht die Lebensweise, die Gott gefällt. Jesus trägt die Schuld des ganzen Volkes und auch meine Schuld. auch deine Schuld, unsere Schuld als Volk. Das gilt natürlich nur, wenn du Jesus und seine Versöhnungstat auch für dich angenommen hast oder annimmst. Jesus, zu deinem Herrn gemacht und von dir im Glauben bejaht, verschafft dir Zugang zur Versöhnung, zum Frieden mit Gott. Das schreibt Paulus in Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind, gerechtfertigt durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und noch mehr. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Ich finde faszinierend an diesem Paulus-Text, wie logisch der argumentiert. Es ist einfach und konsequent aufgebaut und nachvollziehbar. Und wir können selbst entscheiden, wo wir stehen in diesem Prozess und dann unsere individuellen Konsequenzen daraus ziehen. Die Logik geht so. Ich erkenne Jesus Christus als den Sohn Gottes an. Ich nehme an, dass er für meine Schuld gestorben ist, damit ich wieder Frieden mit Gott haben kann. Dadurch, dass ich glaube, habe ich Anteil an der Gnade Gottes, die mich immer wieder zu ihm zurück einlädt. Und deshalb habe ich auch Anteil an der zukünftigen Herrlichkeit Gottes, weshalb ich ihn preise. Die Logik heißt: Jesus, Glaube, Schuldvergebung, Gnade, Herrlichkeit. Und ich kann vorne anfangen. Ich kann Jesus in mein Leben einladen oder ihm sagen, dass er für meine Schuld gestorben ist, oder ihm sagen, ich möchte ihn gerne näher kennenlernen, was auch immer. Jesus steht am Anfang. So geradlinig, wie ich das beschrieben habe oder wie Paulus es beschreibt, ist es und ist es nicht. Denn auch wenn wir durch den Glauben bereits Anteil an der zukünftigen Welt haben, leben wir doch in dieser Welt. Wir haben zwar Anteil an der Herrlichkeit Gottes, wir leben aus der Vergebung heraus und können die Liebe, die uns Jesus entgegenbringt, selbst weitergeben. Aber wir sind damit nicht allein. Nicht in einem christlichen Kokon, könnte man vielleicht sagen. Vielmehr gibt es Menschen um uns herum, die das nicht verstehen können oder nicht verstehen wollen, die uns in unserem Glauben hinterfragen, herausfordern, anfechten. Es gibt auch Situationen im Leben, die wir nicht verstehen, wo wir im Leid gefangen sind oder Trauer tragen. Und deshalb gehört das zusammen. Auf der einen Seite die Freude an der Herrlichkeit, und auf der anderen Seite die Anfechtung. Paulus nennt das Bedrängnis. Und er schreibt weiter, Vers 3 und 4. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Und wieder eine logische Kette von Ereignissen. Bedrängnis gehört dazu. Sie bringt Geduld. Geduld bringt Bewährung, Bewährung bringt Hoffnung, Hoffnung bringt Liebe und den Heiligen Geist. Aber alle Begriffe, und das ist eben der Nachteil an diesen Paulus-Texten, sind schwer erklärungsbedürftig. Deshalb würde ich mir gerne ein bisschen die Zeit nehmen, diese 5 Begriffe einmal anzuschauen. Bedrängnis. Darunter können wir uns alle etwas vorstellen. Wir denken an Situationen, in denen wir unseren Glauben meinen, verstecken zu müssen, in denen wir angefeindet oder zurückgewiesen wurden, weil wir unseren Glauben gelebt haben. Das können auch Situationen sein, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir nicht mehr ein und aus wissen, wo uns alle Lebensfreude genommen ist. Aber wenn wir Jesus als unseren Herrn angenommen haben, das heißt, wenn wir gesagt haben, okay, Jesus, du bist für mich gestorben, du hast meine Schuld getragen, du hast mich mit Gott versöhnt, hier bin ich. Wenn wir das gesagt haben, hat das Konsequenzen für meinen Lebenswandel, für mein ganzes Leben. Nicht, dass ich neue Regeln akzeptieren muss, die ich nicht will, sondern dass ich solche Regeln gern akzeptieren will, weil ich weiß, dass sie gut für mich sind, weil ich sie glaubend akzeptiere. Und jetzt lebe ich den Glauben und richte mich nach den Regeln und bekomme Ärger, Zurückweisung, ich werde ausgeschlossen nicht beachtet, vielleicht belächelt, ausgelacht, angefeindet, selbst angefeindet, wenn in der Kirche etwas Schlimmes passiert. Wir werden sogar angefeindet, wenn ich das noch hinzufügen darf, wenn in der katholischen Kirche was Schlimmes passiert, weil die Menschen uns in einen Topf schmeißen. Ich bin in Bedrängnis. In anderen Ländern sind die Konsequenzen leider noch radikaler und lebensbedrohlicher. Muslime, die Christen werden, müssen mit dem Tod rechnen. Menschen, die sich in Nordkorea zu Jesus bekennen, verschwinden. Da ist Bedrängnis noch ein recht schwaches Wort. Aber Paulus sagt, Bedrängnis bringt Geduld. Was heißt denn das? Geduld kann man auch Langmut dazu sagen. Es bezeichnet die Fähigkeit zu warten. Als geduldig erweist sich, wer bereit ist, mit ungestillten Sehnsüchten und unerfüllten Wünschen zu leben oder sie zeitweilig bewusst zurückzustellen. Geduldig ist nicht, wer immer nur aushält. Geduldig ist, wer Schwierigkeiten und Leiden mit Gelassenheit und Standhaftigkeit erträgt. Geduld ist eine Geistesgabe, heißt es im Galaterbrief, Kapitel 5. Eine Gabe, die der Heilige Geist mir schenkt. Und das ist ein schöner Zwischenstopp. Denn wenn es eine Gabe ist, die mir der Heilige Geist schenken kann, dann kann ich darum bitten. Gerade dann, wenn ich in Bedrängnis bin und nicht mehr weiter weiß, dann kann ich Gott bitten, mir Geduld zu geben. Denn Geduld ist wichtig, sagt Paulus, sie bringt Bewährung. Wie schlägt man sich denn in dieser Zeit der Bedrängnis? Hält man das aus? Hält man das durch? In anderen Übersetzungen ist hier statt von der Bewährung die Rede von Vertiefung und Festigung des Glaubens. Man könnte auch Läuterung sagen. Paulus meint, dass während der geduldig ertragenen Bedrängnis sich der Glaube vertieft und festigt, so wie beim Erhitzen von Metall die Schlackestoffe abgeschieden werden und Metall immer reiner wird. So ist es auch im Glauben, der angefochten wird. Wir werden überzeugter, überzeugender, wenn wir im Glauben angefochten sind. Denn jede Anfrage an mich, jede Anfeindung, jede Zurückweisung, jede Zurücksetzung führt ja dazu, dass ich meinen Glauben hinterfrage, weil ich neue Antworten brauche. Und dann brauche ich Gebet, dann lese ich Bibel, dann suche ich Halt. Und ich erfahre Jesu schützende Hand über meinem angefochtenen Leben. Ich lese vielleicht auch Biografien von berühmten Christen, Menschen, die etwas mit Gott erlebt haben, Menschen, die Dinge erlitten haben und selbst in Bedrängnis waren und davon berichten können. Zum Beispiel von Bruder Yun aus China oder von Dietrich Bonhoeffer oder von vielen anderen natürlich. Denn die Erlebnisse und den Umgang, den die Menschen mit ihrer Anfechtung gezeigt haben, das kann mir selber Kraft geben. Bedrängnis bringt Geduld, Geduld bringt Bewährung, Bewährung bringt Hoffnung, Hoffnung. Hoffnung im Sinne von Zuversicht, von glaubendem Wissen auf etwas Neues, auf etwas Besseres. Diese Hoffnung auf die Herrlichkeit bei Gott, sie hilft Bedrängnisse durchzustehen. Aber sie entsteht auch in der Bewährung. Denn wenn ich Bibel lese, bete, nach Antworten in der Bibel suche, finde ich, was mir Hoffnung gibt. Jesus Christus, meinen Herrn und Bruder. Denn die Gewissheit der Liebe Jesu Christi zu mir persönlich gibt mir diese Hoffnung, diese Zuversicht, dass am Ende oder sogar schon jetzt für mich alles gut werden wird. Denn, Paulus schreibt im Hebräerbrief, denn, weil Gott niemals lügt, haben wir jetzt zwei Tatsachen, auf die wir uns verlassen können. Gottes Zusage und sein Eid ermutigen und stärken alle, die an der von Gott versprochenen Hoffnung festhalten. Hebräer Kapitel 6. Denn die Hoffnung ist nicht vergeblich, sie geht nicht ins Leere. Gott stärkt uns. Du darfst dich von ihm stärken lassen. Das hat er versprochen. Und damit haben wir im ersten Abschnitt den Glauben als Startpunkt und als Wendepunkt in meinem Leben. Im zweiten Abschnitt die Hoffnung und den Weg vom Glauben über Bedrängnis, Geduld, Bewährung hin zur Hoffnung. Und jetzt im dritten Abschnitt sehen wir die Erfüllung der Hoffnung in der Liebe Gottes. Paulus schreibt in Vers 5, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn sie läuft nicht, das heißt, sie läuft nicht ins Leere, lässt nicht zu Schanden werden. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Durch alle Bedrängnis nämlich begleitet uns ja die Liebe Gottes. Insofern bleibt die Hoffnung nicht unbegründet, sondern sie wird immer wieder neu bestärkt. Der Heilige Geist macht durch seine Liebe in uns die Hoffnung auf das ewige Leben, auf die Herrlichkeit bei Gott zur festen Gewissheit. Und damit hat Paulus für uns das ganze Evangelium in 5 Sätzen zusammengefasst. Jesus, der Sohn des Weinbauern, wird von den Pächtern getötet, weil sie sich gegen den Weinbauern, gegen Gott, auflehnen. Aber wenn du erkennst und annimmst, dass Jesus auch dich mit Gott versöhnt, wenn du dein Leben Jesus hingibst, das nämlich bedeutet das Wort Glaube, dann reißt du dich ein in die Hoffnung auf das ewige Leben und empfängst die Liebe durch den Heiligen Geist. Und die Liebe wiederum, die in dein Herz ausgegossen wird, fließt über, sodass wir, dass du, der Welt Gutes tun kannst. Dinge bewegen, Menschen annehmen, Menschen helfen, selbst lieben oder sogar leiden kannst. Wenn du jetzt hier sitzt und dich fragst, ist das auch etwas für mich? Habe ich schon Teil an dieser Geschichte? Will ich teilhaben an dieser Geschichte? Will ich auch diese Liebe kennenlernen? Dann will ich dich einladen, mit Gott ins Gespräch zu kommen und zu beten. Sag ihm, dass du anerkennst, dass Jesus Christus durch seinen Sohn und seine Auferstehung auch deine Schuld, was das ist, haben wir vorhin besprochen, auch deine Schuld getragen hat. Sag ihm, dass du gern teilhaben willst an seiner Herrlichkeit. Sag ihm, dass du ihn gern näher kennenlernen möchtest. Und du wirst merken, dass Gott dich anrührt, sich zu dir herabbeugt, dich anschaut, dir ins Herz blickt, voller Liebe für dich. Und diese Liebe Gottes macht dich frei von allen Zwängen deines Alltags, innerlich frei, frei von Belastung und Schuld, frei für die Liebe, die dein Herz ausfüllt. Wenn du das beten möchtest oder auch wenn du dieses Gebet für dich erneuern möchtest, dann möchte ich dafür einfach einen Moment still sein und dafür Gelegenheit geben. Sie können natürlich auch nach dem Gottesdienst noch zu mir kommen, wenn Sie das möchten. Liebe Gemeinde, meine Predigt hat begonnen mit einem kurzen Bericht von gestern Abend vom Tor zur Bibel. Und ich möchte schließen mit einem Ausblick auf den nächsten Abend. Dann nämlich geht es um das Gebet. Beten ist Reden mit Gott. Beten gehört zum Glauben genauso wie die Bibel. Während ich in der Bibel erfahre, wie Gott ist und was Menschen mit Gott erlebt haben, kann ich im Gebet hören, was Gott mir persönlich sagen will und ihm natürlich meine persönlichen Dinge sagen. Warum sage ich das? Unser persönlicher Glaubensweg, so wie ihn Paulus in Römer 5 beschrieben hat, und die Verse sind auch Gebetsstationen in unserem Glaubensleben. Beten zum Beginn meines Glaubens, wenn ich Gott sage, dass ich wirklich glaube und Jesus Christus Sohn Gottes ist. Und dass ich Anteil haben will an dieser Vergebung und an der Hoffnung und an der Liebe. Beten in der Bedrängnis, stark zu bleiben und mich meinen Glauben nicht beirren zu lassen. Beten auch für andere Menschen, die ich in Bedrängnis weiß. Beten in der Bewährung um Zurüstung und Veränderung in meinem Leben. Beten um die Formung meines Charakters in der Unterordnung unter den göttlichen Weg. Beten in der Hoffnung und der Zuversicht auf seine Verheißungen und beten in der Liebe, die ich selbst durch den Heiligen Geist empfangen habe, für andere Menschen. Über allem kann ich dankbar beten, weil ich Jesus, Gottes Sohn, an meiner Seite weiß und mit ihm und dem Heiligen Geist in dieser Welt lebe und doch schon seine Herrlichkeit erkennen darf. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.